Im Himmel, wir bitten dich, sei du jetzt bei unseren Kindern und bei den Mitarbeitern, die bei ihnen sind. Segne du jetzt auch ihr Beisammensein. Schenke, dass sie etwas von deiner Liebe erkennen und erfahren und dich selber liebgewinnen. Schenk auch uns offene Ohren und offene Herzen für dein Wort und sprich selber du zu uns. Gib du ein Wort für unsere Ohren und für unsere Herzen und lass es uns zum Trost und zur Wegweisung dienen und durch uns unserem Nächsten zum Segen werden. Amen. Der Predigttext für heute, für den 10. Sonntag nach Trinitatis, steht geschrieben im Evangelium nach Matthäus im 5. Kapitel, die Verse 17 bis 20. So spricht Jesus: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Amen. Ich habe ein Märchen mitgenommen, und zwar eine Kurzfassung. Es ist zu lang, um es auszuführen, aber es hat eine wichtige Aussage und deswegen möchte ich es euch zukommen lassen. Wer kennt denn den Peter Munk? Noch keiner? Gut, der Peter Munk war ein Köhler. Und sein Geschäft war, Kohlen herzustellen. Er lebte im Wald und hatte eine schmutzige Arbeit. Und reich wurde damit auch nicht. Aber er hatte ein gutes Herz und war freigebig. Nur es wurmte ihn die schmutzige Arbeit und die Armut. Also beschloss er, in den großen Wald, in den Schwarzwald zu gehen und einen guten Geist um Hilfe zu bitten. Und er bat den Geist, er traf den Geist im Wald, das Glasmännlein, und sagte: Ich will reich werden, ich will Luxus haben. Das schenkte ihm das Männlein, aber den dritten Wunsch erfüllte es ihm nicht, weil er zu gierig und zu nur an Reichtum dachte. So wurde Peter reich und schaffte sich eine andere Werkstatt an, eine Glaserei, und hatte genug Geld. Nur weil er freigebig war, war das Geld schnell weg und auch die Glaserei verlor er. Das wurmte ihn aber sehr und er wollte schnell wieder reich werden. Also ging er noch einmal in den tiefen Schwarzwald und traf dort den Holländer Michel. Das war ein Riese, der sehr böse war. Aber der konnte auch Wünsche erfüllen. Nur er band an die Gabe immer etwas anderes. Er wollte etwas dafür haben. Und dem Peter war ganz gleich, was es koste. Da sagte der Binder Michel: Gut, ich will dein Herz. dann bist du reich und hast keine Sorgen mehr. Und dafür bekommst du von mir ein steinernes Herz. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Das hält genauso gut wie das andere. Gesagt, getan, der ging auf den Handel ein, nur sein Herz war nun hart und kalt. So heißt auch das Märchen, das kalte Herz. Und darüber war sein Herz und sein Leben verändert. Es wurde kalt und hart. Er wurde hartherzig, gemein, böse, jähzornig und geizig. Denn er wollte den Reichtum nur noch für sich behalten. Der Peter heiratete seine Lisbeth, ein sehr schönes Mädchen, aber er behandelte sie schlecht. Eines Tages kam ein armer, alter Mann an die Haustür und wollte etwas zu essen. Und die Lisbeth war so gutherzig und gab ihm zu essen. Und darüber wurde der Peter so zornig, dass er auf sie einschlug, so fest, dass sie starb. Da gab sich der arme, alte Mann zu erkennen, dass er das Glasmännlein war. Und er schimpfte mit dem Peter und sagte, du bist so hartherzig geworden, wenn du nicht wieder dein warmes Herz, dein eigenes Herz bekommst, dann musst du in einer Woche sterben. Nun, das wollte der Peter nun doch wieder nicht. Also, wie komme ich nun wieder zu meinem normalen, warmen Herzen? Das Glasmännlein verriet es ihm, mit einem Trick könnte er das tun. Und so geschah es, dass er in den Wald ging und dem Michel sagte, du kannst ja gar nicht die Herzen tauschen. Und er wollte ihm das unbedingt beweisen und nahm ihm das steinerne Herz wieder raus und setzte das fleischerne Herz ein. Und mit einem Zauber konnte der Peter den bösen Holländer Michel überlisten und bannen. Er hatte nämlich etwas mitbekommen vom Glasmännlein. So hatte er jetzt wieder sein fleischernes, warmes Herz und auch sein Leben wurde wieder anders dadurch. Da schenkte das Glasmännlein dem Peter den dritten Wunsch und die Lisbeth wurde wieder lebendig. Und sie lebten dann und hatten auch Kinder. Und das Glasmännlein schenkte ihnen auch noch genug, dass sie nicht arm waren. Das ist die Geschichte. Hat aber jetzt vordergründig nichts mit unserem Text zu tun. Unser Predigttext steht nämlich in der Bergpredigt und enthält grundsätzliche Aussagen Jesu zum Gesetz und zur jüdischen Gesetzesfrömmigkeit. Für die jüdische Frömmigkeit war und ist bis heute das Sinai-Gesetz die verbindliche Richtschnur für Leben und Glauben. Weisung zum Leben, wie die frommen Juden die Tora nennen. Die Gesetze Gottes werden so genannt. In der Tora sieht Israel die Zuwendung Gottes verkörpert. Die Tora wird uneingeschränkt, der Tora wird uneingeschränkt Verehrung entgegengebracht. Sie bildet den Mittelpunkt des religiösen Lebens. Ihre Auslegung ist die wichtigste Aufgabe der religiösen Leiter und Lehrer. Und das möglichst buchstäbliche Halten der Tora ist das höchste Bestreben jüdischer Frömmigkeit. Das taten ganz besonders die Schriftgelehrten und die Pharisäer und wurden auch deswegen die Gerechten genannt. Dieses jüdische Gesetzesverständnis musste mit der Botschaft Jesu in Konflikt kommen. Jesus rief Menschen in die Nachfolge. das heißt in eine Lebensgemeinschaft mit sich selbst und verhieß ihnen dadurch unter Gottes Herrschaft Fürsorge und Leitung zu kommen. Eine solche innere Lebensgemeinschaft im Glauben an Jesus konnte die jüdische Führung nicht als Weg zum Heil akzeptieren. Hier sah sie das Gesetz Gottes nicht mehr im Mittelpunkt. Hier war für sie die ganze Grundlage des Glaubens Israels gefährdet. Hier musste es zum Konflikt kommen. Paulus selbst, ein Pharisäer, hat sich im Römerbrief über die jüdische Frömmigkeit geäußert. Er gesteht den Juden zu, dass sie um Gott eifern, aber sie tun es nach seiner Überzeugung ohne wahre Erkenntnis Gottes. Israel will Gott gefallen, vor Gott rechtschaffen sein, durch die Bemühung um das Halten der Gebote. Paulus nennt dieses Bemühen um Gerechtigkeit vergeblich. Was Israel damit erreicht, ist und bleibt nur eigene Gerechtigkeit. Diese Rechtschaffenheit ist aber nicht von der Art, wie Gott selber sie schenken will. Gott hat einen anderen Weg gewählt, um den Menschen rechtschaffen zu machen. Gott lässt das Evangelium verkünden. Im Evangelium wird Jesus Christus als Erlöser von Sünde, von Tod und vom Satan verkündigt. Wer an ihn glaubt, empfängt ihn selber durch den Heiligen Geist und damit göttliche, von Gott selbst gestiftete Gerechtigkeit. Die Bergpredigt ist das geistliche Grundgesetz für die Nachfolger Jesu und gibt uns eine Antwort auf die jüdische Gesetzesauffassung und eine Wegweisung zum richtigen Umgang mit dem Gesetz Gottes. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus bekennt sich zunächst zum kompletten Alten Testament, als dem verbindlichen Offenbarungswort Gottes. Er ist nicht gekommen, um die 5 Bücher Mose oder die prophetischen Schriften außer Kraft zu setzen. Dementsprechend hat die neutestamentliche Gemeinde ausnahmslos das ganze Alte Testament als Offenbarung Gottes anerkannt. Paulus schreibt im Römerbrief, dass das Gottesgesetz heilig, geistlich und gut ist. Und im 2. Timotheusbrief, alle Schrift ist von Gott eingegeben und hilft zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Jesus lässt es aber nicht damit bewenden, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen. Er lässt es nicht bei dieser Negativaussage, sondern er fügt hinzu, dass er das Gesetz und die Propheten erfüllt. Wie kann man das richtig verstehen? Das Gesetz war Israel gegeben, damit es ein heiliges Volk werden sollte. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Aber Israel hat sich nicht als Gottes heiliges Volk bewährt. Trotz unendlich vieler Wohltaten und Segnungen, trotz klarster Verbote und Gebote Gottes, wurde es nicht das Volk von Priestern und Königen, das es sein sollte. Und es lernte keinen Gehorsam. Stattdessen, wenn Gott die Propheten schickte, wurde es stolz und halsstarrig und ließ sich nicht zur Umkehr bewegen. Was war hier die tiefste Ursache? Paulus nennt es im Römerbrief folgendermaßen: Das Gesetz wurde in seiner Wirkung geschwächt durch das Fleisch. Das heißt, durch die Gottlosigkeit, Kälte und Boshaftigkeit des menschlichen Herzens. das kalte, steinerne Herz. Das Gesetz wollte Israel zu einem Leben aus Gehorsam in Heiligkeit führen, aber das menschliche Herz hat sich dagegen gestellt. Und alle Bemühungen um ein möglichst buchstäbliches Halten haben nichts bewirkt. Israel hat auf diese Weise kein neues Herz bekommen, das aus Liebe, Hingabe und Dankbarkeit Gott und dem Nächsten zu dienen bereit und fähig gewesen wäre. So bleibt das Gesetz unerfüllt. Das Gesetz kam nicht zum Ziel. Wenn Jesus nun sagt, dass er gekommen ist, um Gesetz und die Propheten zu erfüllen, dann bedeutet dies, dass er die Zielsetzung des Gesetzes, den Menschen zu verändern, erfüllt. Das meint Hesekiel 11. Und ich will Ihnen statt dem steinernen, harten Herzen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Das Gesetz, was das Gesetz nicht erreichte, das erreicht er. Er nimmt als der Auferstandene durch den Heiligen Geist Wohnung in allen, die an ihn glauben, und beginnt sie durch die Liebe Gottes zu verändern. Paulus drückt das folgendermaßen aus: Gott sandte seinen Sohn in der Gestalt des der Sünde preisgegebenen menschlichen Leibes und verurteilte an ihm die Sünde der Menschheit, so dass nun die Rechtschaffenheit des Menschen, wie sie vom Gesetz gefordert wird, durch den gekreuzigten und auferstandenen Christus in uns zur Erfüllung kommt, sofern wir unser Leben nach dem Heiligen Geist ausrichten. Der Auferstandene, durch den Geist in uns wohnende Gottessohn, vollendet die Absicht des Gesetzes und verändert uns so, dass wir etwas werden zum Lob der Herrlichkeit Gottes. Das ist die Erfüllung des Gesetzes durch Jesus Christus. Wenn Christus in uns wohnt, dann werden wir in die Lage versetzt, Gott die Ehre zu geben und das Beste für unseren Nächsten zu wollen und zu suchen. Dann wohnt die Liebe Gottes in uns und motiviert uns zu einem neuen Leben, das von der Liebe geprägt ist. So kann Paulus sagen, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Wenn wir Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Wenn wir nun so an das alttestamentliche Gesetz herangehen, dann erkennen wir, dass es aus der Liebe Gottes entsprungen ist und das Beste für das Volk Israel wollte. Dann erkennen wir, dass es in all seinen Einzelgeboten Israel zu einem Leben für Gott und den Nächsten bewegen und erziehen wollte. Deswegen ist es völlig abwegig, das alttestamentliche Gesetz als ungültig oder überholt anzusehen. Es ist und bleibt heiliges Gottesgesetz. Jesus sagt, es bleibt in Geltung, solange Himmel und Erde bestehen. Das klingt wie eine Begrenzung. Und tatsächlich, wenn Israel im neuen Äon zu seiner Bestimmung gekommen ist und in Christus seinen Bräutigam und Gott entdeckt und durch ihn ein neues Herz bekommen hat, dann ist die Zeit des geschriebenen Gesetzes vorbei. Denn dann ist die Zeit gekommen, von der Jeremia weissagt, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Die Nachfolger Jesu können das Alte Testament von seiner Erfüllung durch und in Christus neu verstehen. Es geht für uns als christliche Gemeinde nicht darum, einzelne Teile des Alten Testamentes zu kritisieren oder als nicht mehr gültig einzustufen, sondern das ganze Alte Testament als Wegweiser zu Christus zu verstehen. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Die bessere Gerechtigkeit. Was ist die bessere Gerechtigkeit? Die fromme Rechtschaffenheit der Pharisäer und Schriftgelehrten bestand in der Bemühung um das buchstäbliche Einhalten aller Vorschriften des Gesetzes. Diese Gerechtigkeit war aber ihre eigene Gerechtigkeit. Ihr Herz wurde dabei nicht verändert. Es blieb kalt, hart und boshaft, eigensüchtig. Die Rechtschaffenheit, die der Nachfolger Jesu durch den Glauben an Jesus Christus empfängt, ist anders. Sie ist mit einer Veränderung des Herzens verbunden. Der Heilige Geist gießt die Liebe Gottes in unser Herz aus. Der Mensch wird durch die Erfahrung der Liebe Gottes verändert. Er bekommt ein neues Herz, das nicht mehr kalt und hart ist und selbstsüchtig ist. Er kommt von sich selber los. Glaube und Liebe ziehen nun in das Herz ein und ziehen den Menschen zu Gott und zu dem Nächsten. Diese Gerechtigkeit ist besser. Warum ist sie besser als das, was die Menschen tun? Weil sie von außen kommt. Es ist nicht die eigene Gerechtigkeit. Es ist die göttliche von Jesus. Jesus hat diese Gerechtigkeit gewirkt, seine Gerechtigkeit. Ein Liedvers aus dem Gesangbuch bringt das zum Ausdruck. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Amen.